Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte in Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blick zurück, dem History-Podcast Ihrer BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und gemeinsam gehen wir heute wieder auf eine Zeitreise in die Geschichte Berlins. Genauer gesagt, in die Geschichte der Modestadt Berlin. Ich sagte Zeitreise, vielleicht könnte man diesmal auch Durchreise sagen. Warum? Dazu kommen wir später. Wir sind heute nicht im Studio, sondern an einem ganz bestimmten Gebäude in Spandau. Hier bewahrt die Stiftung Stadtmuseum Berlin viele Kostbarkeiten auf, auch aus der Berliner Modegeschichte. Möglich machte unseren Besuch Heike Katrin Remus, die diese ungewöhnlich schöne Sammlung betreut und bewahrt. Mit ihr sprechen wir als Expertin über die Modegeschichte unserer Stadt. Frau Remus, danke, dass wir hier sein dürfen.
Ich habe Sie gern hier. Mir macht es sehr viel Spaß, auch über die Dinge zu sprechen, die ich mir jeden Tag anschauen darf.
Frau Remus, zunächst verraten Sie uns bitte, was für Schätze Sie in Ihrer Sammlung haben.
Mein Arbeitsbereich ist die Sammlung Mode und Textilien. Wie der Name schon sagt, habe ich hier nicht nur Kleider und Schuhe und Hüte, aber auch, sondern auch Textilien aus dem täglichen Gebrauch. Alte Teppiche, Tischdecken, sogar Bettzeug. Eine kleine Geschichte dazu. Wir haben ja das Knoblauchhaus, gehört zu unseren Ausstellungshäusern. Und dort haben wir das Originalbett von Eduard Knoblauch ausgestellt gehabt. Und dafür brauchte man entsprechend Bettwäsche. Ja, und wer hat sie? Die Sammlung Mode und Textilien. So konnten wir das Bett also auch wirklich zeigen.
Wir sind nun in den 20er Jahren. Könnten Sie uns ein besonders schönes Stück aus der Zeit zeigen?
Ja, klar. Das hier ist ein Kleid aus den 20er Jahren. Aber wir sehen erstmal nur das Unterkleid. Wir müssen mal. Wie Sie sehen, bauen wir immer so Pappen dazwischen, damit die Kleider waagerecht liegen und möglichst keine Knitter bekommen. Liegend machen nicht alle Museen, manche hängen die Kleider auch in Schränke. Aber gerade bei den 20er-Jahre-Kleidern, das sieht man ganz gut bei diesen hier, kriegt man da schnell große Probleme durch die Stickerei. Diese Kleider sind ja mit schweren Glas- und Metallperlen bestickt, die das ganz zarte Gewebe der Kleider nach unten ziehen und damit entstehen oft Schäden beim Hängen oben an den Trägern oder in den Schulternähten. Und das wollen wir natürlich nicht. Darum legen wir unsere Kleider. Und um das so zu machen, dass nicht viele Knitter entstehen, wird das gesamte Kleid mit Seidenpapier ausstaffiert. Und Sie können sich vorstellen, schon das Verpacken dieser Teile dauert eine gewisse Zeit. Also wir schaffen, wenn wir nur packen, vielleicht 4 Kartons am Tag. Aber wir sind ja keine Karton-Einpacker. Wir haben ja viele andere Aufgaben. Es ist ja nur eine unserer Aufgaben. Zur Seite steht mir immer unsere Restauratorin, Frau Dill-Friedrich, die auch bestimmt, welche Materialien wir zum Verpacken benutzen und in welcher Weise die Objekte verpackt werden. Das hier wäre also so ein schönes 20er-Jahre-Tanzkleid. Das Unterkleid darunter natürlich, sonst wäre es ja doch arg durchsichtig. Und durch diese schwere Stickerei konnten die Kleider beim Tanzen die Bewegung des Körpers so schön mitmachen. Sie haben bestimmt alle in Erinnerung die Volker Kutscher-Verfilmung. Und da sieht man das ja auch. Bei den Abendveranstaltungen hat man das ganz gut eingefangen.
Also ich brauche jetzt im Prinzip nur noch die Babylon-Berlin-Kapelle. Ich höre sie förmlich, wenn ich das Kleid sehe.
Genau.
Toll. Kleid sieht man das, was mir auch immer wieder auffällt, wenn ich mich mit Berliner Kleidern beschäftige, was nicht allzu oft vorkommt, aber das Kleid hat gar keine Taille. In den 20er Jahren hängt quasi das Frau- und das Damenkleid von der Schulter fast senkrecht rab. Ja. Wogegen 200 Jahre vorher sieht die Frau noch aus wie eine Sanduhr.
Ja, das hat mehrere Ursachen. Und die Sanduhr kommt ja wieder. Ja, also im Laufe des Jahrhunderts, des 19. Jahr, 20. Jahrhunderts haben wir die Taille dann ja wieder. Es gibt immer eine Bewegung, eine Gegenbewegung. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die jungen Frauen oft eine sehr schlanke Figur, weil es wenig zu essen gab. Und diese schlanke Figur, die kommt natürlich sehr gut in so einem geraden Kleid. Wenn sie da eine korpulentere Person reinstecken, sieht das nicht mehr so gut aus. Und darum, das ist einer der Gründe. Ein anderer Grund ist auch, dass die Kleidung praktisch sein sollte. Man hat aufs Korsett verzichtet. Das Korsett, was ja dafür sorgt, dass man so eine schmale Taille, eine Westentaille hat, wurde ausgezogen. Man trug leichte seidene Unterwäsche darunter und damit war die Taille eher unwichtig. Wichtiger war eben die Bewegung des Kleides in der dynamischen Zeit mit dynamischen jungen Frauen.
Frau Remus, wie fing das mit der Berlinerin an? Wann begann sich die Berlinerin für Mode zu interessieren? Schon im Mittelalter?
Eigentlich noch viel früher. Wir haben Funde aus der Bronzezeit. Da sind Kleiderschließen beispielsweise gefunden worden. Natürlich kommt der Mensch nicht ohne einen Schmuck oder ein Beiwerk aus, mit dem er seine Persönlichkeit darstellt. Und das ist von Anbeginn der Zeiten so. Und wenn Sie sich heute umschauen oder auch in der Vergangenheit umschauen, selbst wenn es Völker gibt, die auf Kleidung verzichten können, weil das Klima angenehmer ist, sie können nicht auf Schmuck verzichten. Also irgendetwas hat der Mensch, mit dem er sich schmückt und individualisiert.
Also modeverrückt war die Berlinerin schon immer.
Die Berlinerin auch.
Wir waren in ihrem Depot, wir haben viele Kleider sehen dürfen. Wenn man die Kleider betrachtet, fällt auf, erstens natürlich, wie schön sie sind, aber auch, wie viel Stoff verarbeitet wurde und wie filigran, wie viel Arbeit da drin steckt. Ist das so? Also war früher mehr Stoff?
Früher war viel mehr Stoff. Das kam natürlich immer ein bisschen darauf an, zu welcher Zeit das jeweilige Kleid geschneidert wurde. Es gab Moden mit etwas schmaleren Linien und weniger Stoff und Moden mit sehr viel Stoff. Im Depot eben haben wir ja die Krinolinenkleider gesehen. Ich glaube, da ist der meiste Stoff drin. Man trägt ja dann nicht nur den oberen Rock, sondern darunter auch noch ein, zwei Röcke und noch ein Gestell, sodass da wirklich bis zu 7, 8 Meter Stoff in einem Rock stecken konnten. Natürlich hat man den oberen Stoff, der am teuersten war, genau bemessen und darum brauchte man Unterröcke, um die Fülle zu bekommen aus dann etwas billigerem Stoff.
Dann die ganz blöde Frage, war das bequem zu tragen?
Bequem war das sicher nicht und auch nicht für jede Tätigkeit, ob im Haus oder im Garten, angebracht. Aber in einem Kleid mit großem Rock wird eine besondere Atmosphäre geschaffen. Also man muss sich vorstellen, man hat automatisch einen Abstand um sich rum. Einen Platz, der nur einem selbst gehört. Und ich glaube, dass das auch etwas Positives sein kann. Selbst wenn das Kleid jetzt nicht bequem ist. Die Kleider hatten ja auch oft ein Korsett und das war ganz bestimmt nicht bequem. Aber dieser Raum, der die Frau ganz klar abgrenzte, von anderen Menschen einen Abstand wahren konnte, der war bestimmt nicht so schlecht. Also das war bestimmt ein gutes Gefühl, so zu sein.
Hören wir kurz, was ein Berlin-Lexikon aus dem Jahr 1806 zum Thema Mode zu sagen hatte.
Die Kleidermoden der Frauenzimmer wechseln in Berlin wie in allen großen Städten. Und das Raffinement in diesem Luxusartikel ist in beständiger Tätigkeit. Man glaube aber ja nicht, dass unsere Moden noch so häufig als sonst von den Franzosen und Engländern erborgt werden. Unsere Moderestaurateurs erfinden selber sehr viel und der häufige Wechsel von Fremden aus allen Ländern gibt ihrer Erfindungskraft täglich neue Nahrung. Übrigens ernährt der Kleiderluxus viele Menschen, besonders eine große Anzahl von sogenannten Putzmachermädchen, deren in manchen Modemagazinen 1 bis 2 Dutzend täglich arbeiten.
Alltagskleidung ist heute ein Wegwerfprodukt. So kann man es ja leider sagen. Dazu ist es verkommen. Was hatte die Berlinerin früher im Schrank? Was kostete die Mode?
Das
kann man natürlich auch nicht eindeutig beantworten. Auch die Berliner Bevölkerung war und ist ja bis heute geschichtet. Es gab sehr wohlhabende Leute und weniger wohlhabende und sehr arme Leute. Und so war auch der Kleidermarkt selbstverständlich. Sehr arme Leute haben sich oft von Secondhand-Ware oder mit Secondhand-Ware gekleidet, während dieser Luxus, der gerade in dem Text beschrieben wurde, doch eher der gehobenen Schicht vorbehalten war. Also den reichen Kaufleuten, den Ministern, die bei Hofe oder später in der Berliner Regierung angestellt waren etc. In diesem Text steckt aber noch eine ganze Menge an Dingen, die man erläutern kann. Da ist von Putzmacherinnen die Rede. Die Putzmacherinnen hatten die Aufgabe, Hüte auszustaffieren. Und da konnte es durchaus auch mal ein alter Hut sein, der mit neuen Bändern, neuen Früchten wieder aufgepeppt wurde. Also auch so konnte man sparen. Und das Gleiche passierte mit Kleidern. Wenn man ein altes Kleid mit neuem Zierat, neuen Bändern schmückte oder auch noch mal eine Rüsche dazufügte, ein paar Perlen aufstickte, dann bekam es wieder ein anderes Aussehen. Und so wurden die teuren Stoffe, die man verwandt hatte, dann auch mehrfach eingesetzt. Und selbst wenn sie für ein großes Kleidungsstück der Dame nicht mehr reichten, dann wurde vielleicht noch ein Kinderkleid daraus gemacht. Die Berlinerin war zweckmäßig auch in ihrem Stil. Hier ist in dem Text sehr viel von Moden und von Wandlung die Rede. Und diese Wandlung passierte sicher für die meisten Berlinerinnen auf der Ebene, Dinge, die man schon besaß, nochmal zu modernisieren.
Wir haben auch sehr früh, man sagt sogar die früheste Modemesse in Berlin, die Durchreise, schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Wie darf man sich sowas vorstellen? Sind das wirklich die Anfänge der Modemessen, wie wir sie heute kennen, wo Menschen zusammenkommen und diese Modelle ausstellen?
Im Grunde ja. Also die Händler kamen dann zusammen, zeigten zu bestimmten Terminen ihre Kollektionen, hatten Musterkoffer dabei, je nachdem, was für Ware sie halt verkauften. Und der Besucher der Messe kam eben zum Zweck des Handels dorthin, schaute sich die Dinge an und entschied sich eventuell für das eine oder andere und kaufte dann Posten davon ein. Also das funktioniert heute im Grunde noch genauso.
Zur Kleidung und zur Mode gehört natürlich auch ein Schuh, muss ja von A nach B gehen. Jetzt würden wir gerne noch einen schönen alten Schuh sehen.
Sie werden ausgestopft, dass sie in Form bleiben, denn Leder trocknet ja mit der Zeit und man hat dann ein sprödes Material, was in Form bleiben muss. Das ist natürlich auch eine Arbeit, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Dieses Modell könnte man auch heute tragen, darf ich das mal so sagen?
Das könnte man fast machen. Es gibt, glaube ich, auch ähnliche Modelle schon seit einer Zeit. Manche Firmen, die machen immer noch diese eingezogenen Absätze.
Mal ein bisschen so à la Mary Poppins habe ich.
Ja, er ist ein bisschen arg spitz. Aber es ist tatsächlich ein bequemer Schuh, der auch was aushält. Ja? Oft haben die ja dann eine teure silberne oder goldene Schnalle, die man, nachdem der Schuh abgetragen ist, auch nicht wegwirft, natürlich nicht, sondern für das nächste Modell wiederverwendet. Hier haben wir nur einen Knopf. Man weiß nicht, ob das der Urzustand ist oder ob hier tatsächlich mal eine Schnalle drauf war. Das ist der gegenwärtige Zustand. Aber
wann wurde der Schuh ungefähr angefertigt?
Der Schuh ist auch so um 1740 gemacht. Und man sieht, so sehr unterschiedlich zu unserem heutigen Modellen ist er gar nicht. Und hier kann man rechts und links noch sehr gut erkennen. Ja, das ist jetzt ein rechter Schuh, das kann man deutlich sehen mit der ausgeformten Seite. Ne, innen auch komplett Leder, nachhaltig. Und alles handgenäht natürlich. Ne? Das ist kein Tanzschuh, das ist ein Schuh für die Straße. Und um dem Schmutz der Straße zu entgehen, haben manche auch noch so ein holzpantinenartiges Schuhwerk drüber gezogen, um es zu schützen. Später Galoschen, ja, und in dieser Zeit eben noch so ein pantinenartiges Gestell.
Ganz früher ließ man sich Schuhe beim Schuhmacher machen. Und die Kleidung musste geschneidert werden. Es gab keine Läden, wo man von der Stange kaufte. Mein eigener Urgroßvater, wenn ich das mal einwerfen darf, nee, 3 Uhr. Großvater hieß Anton Heilscher und war Herrenschneider an der Friedrichsgracht. Ich besitze sogar noch ein altes Foto von ihm. Er sah sehr ganz, ganz tolles Bild, ganz reizend. Und man ging ja nicht oft dazu. Ich denke mal, Herr Heilscher, mein Vorfahre, wird auch einen gewissen Preis aufgerufen haben. Man musste sehr pfleglich mit den Sachen umgehen. Wann konnte man denn dann Kleider von der Stange kaufen? Wann begann die Konfektion?
Also so wie Sie es beschrieben haben, hat es sehr lange funktioniert. Die Konfektion begann so um 1830 mit der Herstellung von Mänteln. Man muss sich diese Mäntel wie Umhänge eher vorstellen. Sie hatten waren in zwei, drei Größen konfektioniert. Dadurch, dass es Umhänge waren, war eben auch für Korpulente oder für Schlanke die gleiche Größe tragbar. Und das waren so die Anfänge. Da für diese Konfektionslinie stehen im Grunde drei Namen. Das ist einmal Mannheimer, dann Gerson und als drittes Israel, die in Berlin halt dafür stehen, das auch gemacht haben als Konfektion. Berlin ist ja dann in der Folge die Stadt der Konfektion schlechthin geworden. In dem Text, den Sie vorhin zitiert haben oder ja, der vorgelesen wurde, da hört man mit Stolz, dass man nicht nur nach Paris oder nach London schaut, sondern auch in Berlin eigene Linien entwickelt. Ja, das tat man, aber aufgrund Lage der Entwürfe von Paris und London. Und man brach die etwas runter auf die hiesigen Bedürfnisse, ja, so dass die etwas schlichter und durchaus aber kleidsam und auch nicht billig waren.
Machen wir mal einen kleinen Sprung in die sogenannten goldenen 20er Jahre. Das sind ja eigentlich nur, eigentlich ist es nur ein Jahr fünft. So 24 genau genommen, ja. Bis 29. Wir denken, wir haben sofort Filme im Kopf, wir haben Bilder im Kopf, wir haben Musik im Kopf, wir haben tanzende Bubiköpfe im Kopf. Hat Berlin damals tatsächlich modemäßig Furore gemacht oder ist das ein Mythos?
Also das, was wir über die Medien der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit, die das reflektieren, erfahren, war Berlin eine sehr lebendige Stadt mit einem Nachtleben, das seinesgleichen suchte. Und dafür brauchte man natürlich entsprechende Kleidung. Und in dieser Zeit hat die Konfektion auch das Abendmodell zum Beispiel entdeckt. Insgesamt ist das die Hochzeit der Berliner Konfektion. Über 60.000 Menschen waren mit der Herstellung, Beschaffung, dem Handel von Kleidern, Kleidungsstücken befasst.
Wo war das Zentrum?
Am Hausvogteiplatz, das ist ja allgemein bekannt. Dort waren die großen Firmen ansässig, die auch Kapital im Hintergrund hatten. Und es gab aber darüber hinaus viele kleine Firmen in anderen Genres. Auch der Gebrauchtkleidermarkt blühte in den 20er Jahren noch und es begann schon in den 1870er, 1880er Jahren, dass sehr viele Gebrauchtwarenhändler in der Stadt unterwegs waren.
Viele erinnern sich vielleicht noch an die Fernsehserie Ein Mann will nach oben mit Mathieu Carrière und Ursula Monn. Ursula Monn spielt Rieke Busch in der Romanverfilmung von Fallada. Und ihr großer Traum, den sie sich dann auch verwirklicht, ist eine Nähmaschine, um dann sozusagen zuzuarbeiten. Das ist auch keine Erfindung, sondern das war der übliche Traum einer jungen Frau damals.
Das war eine Beschäftigung, die man im Hause machen konnte, auch wenn man Familie und Kinder hatte, also noch andere Aufgaben im Hause erfüllen mussten. Dem zugrunde lag das sogenannte Zwischenmeistersystem. Also ein Entwurf wurde in eine Zwischenmeisterwerkstatt gegeben. Dort wurde der Entwurf zugeschnitten und die einzelnen Arbeitsschritte wurden dann aber nicht in Fabriken gemacht, sondern in Heimnäherei bei den Frauen zu Hause. Und sie waren spezialisiert auf einen Arbeitsschritt und konnten damit eben etwas dazu verdienen, wenn der Verdienst des Ehemanns nicht ausreichte. Ja. Das System hat Bestand gehabt bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Erst durch die Untersuchung eines amerikanischen Wissenschaftlerteams wurde festgestellt, dass es ein sehr unsoziales System ist für die Beschäftigten. Und man kam eben nach und nach davon ab. Aber in der hohen Schneiderkunst, also was in Frankreich Haute Couture heißt, gibt es das in Ansätzen eigentlich bis heute.
Das berühmte Zentrum Hausvogteiplatz, Zentrum der jüdischen Konfektion in Berlin, endete mit dem Machtantritt der Nazis. Die zerschlugen das und über die Bedeutung dieses Zentrums haben wir schon gesprochen. Können Sie was zur Nazizeit sagen? War da Was war modemäßig? Kann man das einschätzen oder ist das?
Ja, also zunächst dreht sich die Frauenmode, besonders der 20er Jahre, die auf Bewegung, auf Beschäftigung ausgerichtet war, komplett ins Gegenteil um. Also die Frau sollte jetzt nicht mehr berufstätig sein, sondern sich wieder um Heim und Herd kümmern. Die völlig gerade Linie der Kleider der 20er Jahre wurde wieder dem weiblichen Ideal einer schmalen Taille zum Fraß vorgeworfen, würde ich jetzt mal sagen. Also es verschwand vollkommen. Natürlich kam das Korsett nicht wieder in Mode, aber die Linie mit der schmalen Taille und dem längeren Rock und den schwingenden Röcken, die wurde wieder modern. Das war einerseits ein ideologischer Wunsch der Diktatur, aber andererseits auch so ein bisschen der Atem der Zeit. Das deutet sich in den ausgehenden 20er Jahren schon an, dass die Kleider wieder länger werden, dass wieder die Linie der Kleider wieder weiblicher wird. Das ist ja oft so, dass auf eine Bewegung dann eine Gegenbewegung folgt. Aber das war genau das, was die Nazis haben wollten. Und natürlich verschwanden Betriebe mit jüdischen Namen komplett aus dem Arbeitsfeld. Zum Beispiel wurde 1942 angewiesen, auch übernommene Betriebe, die also arisiert worden waren, jetzt umzubenennen mit deutschen Namen und die alten Namen nicht mehr fortzuführen. Viele neue Besitzer hatten diese alten Namen behalten, weil sie natürlich werbewirksam waren. Also ein Beispiel ist Gerson. Jeder Mann kannte das. Ist bis heute ein Mythos, obwohl wir gar nicht mehr wissen so richtig, wie lief denn da der Betrieb ab. Jetzt wissen wir es besser, weil es inzwischen Literatur gibt, aber lange wussten wir es nicht. Und die Namen mit dem guten Klang und dem qualitätverheißenden Produkt, die wurden dann lange benutzt, bis 1942. Dann war Schluss.
Nach dem Zweiten Weltkrieg.
Darf ich noch?
Ja,
Sie können ja rausschneiden, was dann ja nicht schön war. Aber mir ist was Gutes eingefallen noch. Und zwar hatte ich mal im Rahmen einer Ausstellung bei uns ein Zitat von Frau Goebbels benutzt. Das macht man nicht gerne, aber das war so prägnant. Und zwar hatte sie gesagt, 1937, mit den Juden verschwindet auch die Eleganz. Und da steckt sehr viel Information in diesem Satz, ja.
Die Eleganz der Berliner Schick kommt aber zurück, und zwar nach dem Krieg in den 50er, 60er Jahren. Ich habe kürzlich ein Berliner Mannequin getroffen, die damals in den 50er, 60er Jahren auf dem Laufsteg und vor der Kamera gearbeitet hat, viel beschäftigt. Anita Döhler, genannt Püppi, gibt darüber Auskunft, wie es war, in den 50er Jahren als Mannequin zu arbeiten. Püppi Döhler ist heute 90 Jahre alt. Nach dem Krieg wurde aus Lumpen Mode gemacht.
Ja, aus alten Decken und ich weiß gar nicht, woraus zuerst was gemacht wurde.
Aber plötzlich gab es wieder Modemacher und gab es wieder richtig schicke Kleider in Berlin.
Ja, da wurde wieder es. Und Berlin war ja wirklich eine Modestadt geworden. Da kamen zur Durchreise viele Einkäufer und haben ihre Geschäfte gemacht.
Welche Art von Kleidern haben Sie am liebsten präsentiert?
Am liebsten natürlich schöne Abendkleider, die bestickt waren und elegante Sachen, wollen wir mal so sagen. Da ist man noch nicht in Jeans rumgelaufen, das gab's noch nicht.
Sagen Sie mal im Ernst, wie gut verdiente man als Mannequin in Berlin in den 50er Jahren?
Man hat nicht großartiges Geld verdient. Das Geld verdienen war mit Fotos. Da kriegte man am Tag, ich weiß nicht, ich hatte einen Tag mal 400, 500 Mark verdient. Das war unheimlich viel Geld damals. Und sonst fest angestellt war man und verdiente wie jeder andere auch 300, 400 Mark im Monat.
Was war das Besondere am Berliner Schick?
Es gab schon eine Handvoll toller Firmen. Also zum Beispiel Susanne Erichsen sagte Ihnen ja sicher auch was. Die war mal Miss Berlin. Die war bei Horn, also Horn hieß es später. Mhm. Und das waren hochelegante Sachen, die gemacht haben.
Das heißt, die Eleganz war es?
Ja, es war wirklich Couture. Meine Chefs sind jede Saison nach Paris gefahren und haben geguckt, was wurde dort vorgegeben. Und das haben die eben übersetzt in Berliner Schick sozusagen.
Was macht in Ihren Augen den Berliner Schick der 50er, 60er Jahre aus?
Das Bedürfnis, sich wieder schön zu kleiden, war nach dem Zweiten Weltkrieg sehr groß. Schon 1946 fanden die ersten Modenschauen im Rahmen von Tanztees statt. Einzelne Schneider ergriffen die Initiative zu solchen Veranstaltungen, um auch wieder ein bisschen Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Materialien waren nach wie vor schwer zu beschaffen und trotzdem versuchte man das. Und im Laufe der 50er Jahre wuchs tatsächlich eine sehr edle Couture-Mode, zum Beispiel in Berlin, heran. Vertreter waren Östergard beispielsweise, Stäbesäger, der Betrieb von Stäbesäger, dann Schröder-Egge-Ringhaus. Also es gab eine große Palette von Konfektionären und Modellschneidern, also Haute Couture-Fertigern in der Stadt. Und wir hatten eine sehr hohe Kultur von Kleidung, besonders im oberen Bereich.
Stäbesäger, gutes Stichwort, um noch einmal Pippi Döhler zu Wort kommen zu lassen. Und Ihre Fotos sind, man darf das wirklich so sagen, Ikonen, Mode-Ikonen, wenn man sich die Berliner Modegeschichte anschaut.
Ja, also wir waren schon, ich würde mich, also Stäbesäger war die schönste, die beste Firma, Modefirma in Berlin.
Das waren zwei Männer?
Zwei Männer, ja, ein Paar.
Die am Kurfürstendamm ihr Geschäft?
Kurfürstendamm 32, direkt neben dem Bristol.
Das heißt, das war dann quasi auch Ihre Arbeitsadresse, da
ja,
mussten Sie...
Ja, da bin ich jeden Morgen mit dem Bus oder mit der Straßenbahn, die vorher noch ins Geschäft gefahren. Manche Tage, ich wohnte im Grunewald und mein Chef kam mit seinem großen amerikanischen Auto, was er da hatte, immer vorbeigefahren, wenn ich noch an der Straßenbahn, an der Bushaltestelle stand und dann hielt er an und komm, Püppi, komm rein. Und dann hat er mich aufgelesen.
Frau Döhler, verraten Sie uns, wie es zu Ihrem Spitznamen kam?
Ja, meine Chefs haben ein kleines Mannequin gesucht. Die waren ja damals alle riesengroß und ganz dünn und ich war normal, ich hatte alles, wo es hingehört. Und eine Kollegin hat mich auf der Straße angesprochen, ob ich mal vorbeigehen würde oder mich mal zeigen. Und dann kam mein Chef, der jüngere Chef, habe ich bei Goldfei gelernt. Da kam er in den Laden und sagt, ach, da oben ist ein Koffer, zeigen Sie mir den doch mal. Und dann musste ich auf die Leiter klettern. Er wollte nur meine Beine sehen, ob die da passen zum übrigen Rest. Und dann hat er gesagt, stellen Sie sich mal vor, kommen Sie mal zu uns und wir sind drüben am Kudamm, ist unsere Firma. Wir suchen eine kleine Püppi. Und dadurch bin ich selbst heute noch als Großmutter, noch wer mich noch von früher kennt, immer noch die Püppi.
Kann man heutzutage in der Mode, in der Berliner Mode überhaupt noch etwas neu erfinden?
Ja, was noch erfinden werden muss, das kann ich ja nicht wissen. Das ist ja noch nicht da. Aber sicher kann man das. Es gibt immer wieder Dinge, die ganz neu sind. Zum Beispiel der Büstenhalter, der in den 1920ern ja sehr wichtig wurde, weil die Kleidung lose war und man Halt geben musste. So kann auch in Zukunft mit neuen Technologien, neuen Materialien immer wieder auch was Neues entstehen.
Wir haben so ganz, ganz wenig über die Herrenmode überhaupt gesprochen. Wie kommt's?
Na, Sie haben ja im Depot gesehen, wir haben auch nicht so viel Herrenkleidung, nicht genug, um klare Linien durch die Modegeschichte durchzuziehen. Der Hintergrund ist, in der Natur der Männer liegt der. Und zwar
Ich habe es geahnt.
Männer tragen ihre Kleidung bis zum letzten Faden auf. Und ganz selten kommt dann etwas in die Museen.
Eine interessante Frage, die sich mir stellt, schon als wir durchs Depot gegangen sind, Frau Remus, sehen Sie denn Filme wie Babylon Berlin, wenn Sie das sehen auf der Mattscheibe, sehen Sie das mit anderen Augen als ich?
Ich fürchte ja. Deswegen darf ich mit meiner Kritik auch nicht so streng sein. Details, die ich aus den Original oder von den Originalstücken kenne, die sind mir vertraut und ich beobachte Filme natürlich sehr genau, wie detailtreu sie gemacht sind. Und da ist mir an manchen Stellen ein wenig mehr Recherche wichtig. Ich beziehe das jetzt nicht auf das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, aber es ist generell so. Es gibt Filme, die spielen damit, dass man Anklänge von einer Mode zeigt und die so ein bisschen entweder überhöht oder ja, witzig kombiniert. Und dann gibt es Filme, die haben den Anspruch, so ganz genau die Zeit wiederzugeben. Und das ist meistens nicht zu schaffen. Aber jeder Film hat seine Sprache. Und ich bin die Letzte, die jetzt alles kritisieren möchte.
Manche mögen es vermissen, aber das ist heute gar nicht unser Thema, nämlich die Mode von heute. Darüber sollen sich andere den Kopf zerbrechen, ob die Berliner Mode heute immer noch eine große Rolle spielt oder wie groß die Rolle ist. Wir wollen von Ihnen oder ich möchte von Ihnen gerne noch wissen, wie groß der Aufwand ist, um Mode zu erhalten.
Wir waren ja eben im Depot und wir haben da schon einige wichtige Dinge gesehen. Also einerseits muss man darauf achten, dass die Kleider in einem relativ konstanten Klima aufbewahrt werden. Man darf keine Ungeziefer zulassen. Bei uns im Haus wird das durch eine Kammer sichergestellt, die wir im unteren Bereich des Hauses haben. Dort wird durch Stickstoff alles Leben in alten Kleidern abgetötet, sodass die, wenn die zu uns hochkommen, dann auch wirklich clean sind. Was aber nicht verhindert, dass ab und zu doch mal eins einfliegt und auch möglicherweise von uns eingetragen wird. Es wird ständig überwacht. Unsere Depotwarte haben dafür die richtigen Werkzeuge. Sie schauen nach, gibt es überhaupt fliegende Tiere, gibt es keine. Und dann wird entschieden, ob Handeln nötig ist oder nicht. Das ist die eine Sache. Und das andere ist das Lagern. Also man muss sehr gut auspolstern, die Kleidungsstücke, wenn man sie liegend lagert. Man muss achten, dass nicht zu viele Kniffe hineinkommen. Und jedes Material hat seine besonderen Ansprüche und die muss man kennen und dann eben erfüllen.
Das heißt, für zu Hause Mottenpapier, Luft im Kleiderschrank und lieber eine Kiste mehr?
Lieber eine Kiste mehr. Also Sie sehen mich gerade sehr zerknittert. Ich bin zu Hause auch kein Champion, weil ich habe zu kleine Schränke. Und das, was Sie sagen, mit Luft hängen, das ist ganz wichtig. Und Mottenpapier ist immer hilfreich. Ich bin nicht so ein Freund von Zedernholz, weil ich damit keine ausreichend guten Erfahrungen gemacht habe. Man kann noch etwas anderes machen. Dieses Krautpatchouli, das wirkt keimtötend auf die Männchen der Motten, so dass dann kein Nachwuchs erzeugt werden kann. Das riecht allerdings immer ein bisschen streng, muss man wollen. Ja, nicht, dass alle Leute denken, dass man mal der Punkerbewegung angehört hatte. Die liebten in den 80ern diesen Patchouli-Duft sehr. Also das ist eine Möglichkeit, auch zu Hause was zu machen. Und was auch wichtig ist, bevor der Winter losgeht, die Kleidung reinigen lassen oder waschen, sofern möglich. Weil auch wenn wir uns mal bekleckert haben und machen den Fleck raus, bleibt immer genug Speiserest drin, dass die Motte da noch Vergnügen dran hat. Deswegen sind die Löcher immer an so schönen Stellen wie auf der Brust oder auf dem Schoß, weil man dort die meisten Flecken hat. Und das lieben die Motten sehr.
Ihr Lieblingsstück in der Sammlung?
Also eigentlich immer das, woran ich gerade arbeite und zu dem ich gerade forsche. Und im Moment sind es Zeichnungen. Also meine Sammlung beinhaltet ja nicht nur Kleidungsstücke und Textilien, sondern auch alles, was rund um die Mode so wichtig ist. Und im Moment beschäftigen wir uns mit Modezeichnungen. Wir haben im Haus eine recht große Sammlung von Berliner Künstlern, die auf diesem Gebiet gearbeitet haben. Gerd Hartung beispielsweise, der ist ja sehr bekannt. Ich habe jetzt mal zusammengetragen, was wir sonst alles noch so haben und sie so ein bisschen verglichen für ein Projekt, das heißt Berlin zeichnet Mode.
Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Das war unglaublich interessant und ich habe viel gelernt. Ich hoffe, die Hörer auch. Und wir kommen bestimmt mal wieder.
Das können Sie gern machen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
PS, Sie hatten noch eine Berlin-Frage. Warum nennt man die Dame oben auf der Siegessäule eigentlich Goldelse? Die Siegessäule krönt seit 1873 eine vergoldete Siegesgöttin Victoria. Einige Jahre zuvor, nämlich 1866, war in der damals sehr populären Zeitschrift Gartenlaube der Fortsetzungsroman Goldelse erschienen. Der Liebesroman von Eugénie Marlitt wurde dann auch als Buch ein Bestseller. Erzählt wird die Geschichte von Elisabeth Färber, die unverhofft zu Reichtum gelangt. Die Berliner griffen den Romantitel alsbald für ihre schöne Säulengöttin auf. Darum haben wir bis heute unsere Goldelse. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge. Ihr Oliver Ohmann von der BZ.